Berten mit Recht,
der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Berten mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Jenny.
Und ich bin Kim.
Und bevor wir in unser heutiges Thema starten und in die allererste Folge, die wir in 2025 aufnehmen, haben Kim und ich noch so ein paar Neuigkeiten zu berichten, die wir gerne mit euch teilen möchten. Weil, wie ihr seht, beziehungsweise nicht mehr seht, sitze ich nicht mehr in meinem Büro in der Kreishandwerkerschaft auf dem schönen grünen Sofa, sondern ich sitze jetzt auf dem dunkelblauen Sofa bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und wie ihr leider auch nicht mehr sehen könnt, aber ich sehe, hat Kim auch ungefähr dieselbe Lampe wie ich. Schicke Lampe übrigens.
Ja, finde ich auch. Sieht super aus bei dir da.
Genau, wo sitzt du denn eigentlich?
Ja, ich sitze in meinem Arbeitszimmer in dem neuen Lese-Podcast-Sessel, den wir hier gerade erst angeschafft haben. Und hab's hier eigentlich ganz gemütlich, musste nur die Katzen aussperren, weil die stören tatsächlich. Also wenn ihr komische Geräusche im Hintergrund hören solltet, das sind meine Katzen, die versuchen, die Türen aufzumachen. Tut mir leid.
Ja, das klingt ja auch ganz gut. Ja, wie ihr merkt, es gibt so ein bisschen was Neues. Also Kim und ich haben uns ja immer bei mir in Winsenluhe in der Kreishandwerkerschaft getroffen, im Büro. Und das war auch schön. Wir haben das auch sehr zu schätzen gewusst, uns zu sehen und auch mal den Tag miteinander zu verbringen und dann hinterher auch noch zusammen mal eine Pizza zu essen oder so. Aber das ist natürlich total der Riesenaufwand, weil Kim auch wirklich immer eine lange Anreise hat. Wie lange bist du immer gefahren von Braunschweig aus?
Ja, also 2-2,5 Stunden je nach Verkehrslage tatsächlich, ja. Ja, genau, es ist halt auch der Grund, dass wir gesagt haben, irgendwie, also wir lieben den Podcast, es macht uns mega Spaß, wir wollen es nicht aufgeben, auf gar keinen Fall, wir wollen weitermachen, aber es frisst halt unglaublich viel Zeit und wir sind beide im Hauptjob so massiv eingespannt. Gerade so zur Weihnachtszeit hat man es wieder gemerkt, Jahresabschlüsse, Haushalt muss stimmen, die ganzen Rechnungen, die Buchhaltung und. Und die große Panik, die immer so vor Weihnachten ausbricht, vorm Jahresende. Und dann haben wir einfach für uns gesagt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie die Zeit reduzieren. Also ich finde es ein bisschen schade, ich sehe dich trotzdem, ne? Kann man ja verraten, wir FaceTime nebenbei. Aber es ist schon komisch, nicht direkt neben dir zu sitzen.
Definitiv. Also ich glaube, jetzt so die erste Folge wird für uns, ist jetzt für uns auch so ein neues Experiment. Das wird, glaube ich, jetzt ganz spannend. Mal gucken, was ihr sagt und wie ihr das findet. Und da wir ja, wie gesagt, den Aufwand so ein bisschen runterschrauben mussten einfach, weil wir das sonst gar nicht mehr geschafft hätten, nebenher noch, neben der Arbeit, haben wir uns auch entschieden, unseren YouTube-Channel zu canceln sozusagen, weil dieser Schnitt mit dem Video auch einfach super viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und wir zeichnen das jetzt noch so auf, nebenbei mit unseren Handys, damit wir auch noch ein bisschen Futter für Instagram haben oder euch auch mal kleine Reels zusammenschneiden können mit wichtigen Infos. Aber wir werden kein großes Video mehr auf YouTube hochladen. Das heißt, uns gibt es dann jetzt auch, wie sich das für einen Podcast ja eigentlich auch gehört, nur noch auf den Ohren, also nur noch zum Hören, aber weiterhin auf den gängigen Plattformen, die ihr ja schon kennt, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oder überall, wo es sonst halt Podcasts gibt, nur nicht mehr auf YouTube. Das ist sozusagen...
Und dafür... Ja. Dafür schaffen wir es vielleicht auch dann, unsere Instagram-Präsenz etwas mehr zu gestalten, weil wir dann mehr Zeit dafür haben. Also wir müssen natürlich auch dazu sagen, wir haben ja die Videos selber nicht geschnitten. Das hat ja Timo alles für uns gemacht. Aber auch für Timo ist das natürlich ein massiver Aufwand. Ne? Das muss man schon sagen. Wir haben immer 3 Kameras da stehen gehabt. Wir haben 2 unterschiedliche Tonspuren. Es ist einfach super viel, was da gemacht werden musste. Und deswegen haben wir gesagt, naja, der klassische Podcast, die bloße Tonaufnahme ist dann doch etwas weniger arbeitsintensiv für uns.
Genau.
Aber wo wir über Instagram Reel sprechen, ne?
Genau.
Für 2025 hat sich ja ein bisschen was geändert. Also das richtet sich jetzt an, die tatsächlich ausdrücklich die Arbeitgeber, gut, kann natürlich auch an die Arbeitnehmer sich richten, aber es gibt im Arbeitsrecht ja ein paar Neuerungen Anfang des Jahres, das ist immer so. Da wollen wir auch gerne darauf hinweisen, aber wir haben uns dazu entschieden, wir machen keine ganze Folge dazu. Wir wollen ein Reel dazu schneiden. Wir machen uns nochmal Gedanken, was da unbedingt alles rein muss. Und dann kommt das Reel aber in den nächsten Tagen online.
Genau. Also unsere erste Folge ist nicht, was gibt's Neues aus dem Arbeitsrecht 2025, sondern unser Thema heute ist das Arbeitszeugnis, weil wir dazu nämlich immer ganz viele Anfragen bekommen und ich auch da gerade auch 1-2 Fälle zu habe, die ich bearbeite, wo man dann doch merkt, okay, es hört sich erstmal so super easy an. Wir schreiben mal ein Arbeitszeugnis, aber was steht eigentlich dahinter? Was gibt's da für Vorgaben und wie muss so ein Zeugnis aussehen? Und genau, und da haben wir jetzt gesagt, wir machen mal eine Folge zum Arbeitszeugnis und damit starten wir jetzt auch in die aktuelle Folge und die erste Folge für 2025 und wir beschäftigen uns mit dem Arbeitszeugnis. Kim, welche erste Frage brennt dir auf der Seele?
Wer bekommt denn eigentlich so ein Arbeitszeugnis? Also wer und wann habe ich einen Anspruch auf eine Arbeit? Hat einen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis?
Also,
wer und wann ist?
Wer und
warte,
wann?
Ich formuliere es aber. wer hat einen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis und vor allem wann hat der oder diejenige den Anspruch?
Okay, also ich fange mal mit der ersten Frage an. Wer hat eigentlich Anspruch auf ein Arbeitszeugnis? Naja, das sind wohl erstmal alle ArbeitnehmerInnen, unabhängig von ihrer Tätigkeit oder ihrer Position. Also wenn man angestellt ist, hat man erstmal grundsätzlich Anspruch als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin auf ein Arbeitszeugnis.
Also Auszubildende, auch Minijobber.
Genau, auch Minijobber. Auszubildende ja sowieso. Auch Praktikantinnen haben Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Oder arbeitnehmerähnliche Personen. Wer ist
das? Was sind denn arbeitnehmerähnliche Personen, bitte?
Genau, es ist wieder so ein schöner Begriff, ne? Was ist das eigentlich? Naja, das sind Personen, die wirtschaftlich abhängig sind, aber rechtlich selbstständig. Und die können unter Umständen auch Anspruch auf ein Arbeitszeugnis haben, weil wenn du jemanden hast, der zum Beispiel als Freelancer nur für dein Unternehmen arbeitet, aber nicht bei dir angestellt ist und dann aber vielleicht seine selbstständige Tätigkeit aufgeben möchte und sich irgendwo anstellen lassen will und deshalb ein Arbeitszeugnis braucht, der könnte dann auch einen Anspruch haben auf ein Arbeitszeugnis, weil er ja wirtschaftlich von dir abhängig ist und du vielleicht auch sein einziger Kunde bist oder so.
Ich wollte gerade sagen, also wirtschaftliche Abhängigkeit wäre ja am ehesten so, wenn man nur so ein, zwei, vielleicht drei Kunden betreut und dementsprechend seine Haupttätigkeit jetzt nicht auf 20, 30 unterschiedliche Kunden verteilt, sondern sich fokussiert und dementsprechend schon sehr arbeitnehmerähnlich unterwegs ist, weil man hauptsächlich für einen Auftraggeber tätig ist. Sehe ich doch richtig
genau.
So, oder?
Ja. Genau, ganz korrekt. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Ausnahme, aber der Vollständigkeit halber habe ich das jetzt hier mal nochmal mit aufgenommen. Genau, und
Hast du mal miterlebt, dass ein Praktikant nach einem Praktikumszeugnis fragt? Weil ich stelle mir das total schwierig vor. Also ich habe das ja auch oft auf dem Tisch, vor allem so dieses, helfen Sie mir mal bitte bei den Formulierungen, ich weiß nicht genau wie. Und jetzt bei einem Praktikanten ein Praktikumszeugnis zu schreiben, ich meine im Zweifel, gut, wenn es so ein Jahrespraktikant ist über die Uni, das verstehe ich. Und was ist, wenn das nur so ein kurzes Praktikum von ein, zwei Wochen ist? Was schreibe ich denn da rein? Das ist irgendwie ein bisschen schwierig, oder?
Ja, total. Aber wichtig, und dazu kommen wir halt noch, ist beim Arbeitszeugnis ja einfach nur, man darf sozusagen nichts Schlechtes reinschreiben, also ganz einfach formuliert, und man darf aber auch nicht die Unwahrheit sagen. Das bedeutet, du kannst ja immer nur das bezeugen, was du erlebt hast sozusagen. Und wenn der halt nur kurz da war und die Erlebnisse sich dann auf wenige Dinge beziehen, naja, dann wird das Arbeitszeugnis halt etwas kürzer. Aber ich finde das ganz interessant, weil wir im Referendariat ja auch so Stationen durchlaufen, ne? Und wir waren ja auch teilweise nur 3 Monate irgendwo und haben ja auch immer Zeugnisse bekommen, ne? Wo auch einiges drin stand. Und das fand ich damals auch immer schon so ein bisschen, dachte mir, okay, wir waren ja gar nicht lange da, ne? Aber wenn man sich intensiv einbringt oder vielleicht auch den ganzen Tag da ist als Praktikant, dann gibt es schon was man beurteilen und schreiben kann, ne?
Ja, stimmt, du hast recht. Nee, hast mich überzeugt. Die Referendarsaussage, die trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja,
da gibt es dann diese Stationszeugnisse und ja, wenn man nur 3 Monate da war und wenn ich an meine denke, die sind auch trotzdem relativ ausführlich gewesen, ja.
Ja, meine auch. Also es geht ja auch manchmal in einem Zeugnis, aber dazu kommen wir gleich ja auch noch, auch mal darum, einfach die Tätigkeiten im Betrieb zu beschreiben. Also einfach mal zu sagen, was hat derjenige denn da gemacht? Und diese Tätigkeit dann natürlich zu beurteilen. Und es geht ja auch immer um so eine persönliche Beurteilung noch. Aber dazu kommen wir gleich noch, weil du hast mich ja noch gefragt, wann man überhaupt einen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis hat. Also wer den hat, haben wir gerade geklärt. Und ab wann? Naja, also grundsätzlich mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ne? Mhm. Also der Anspruch entsteht spätestens mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Aber das Zeugnis kann auch während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses sozusagen als Zwischenzeugnis verlangt werden. Und da kommen wir quasi schon an die zweite Voraussetzung, die es gibt, nicht nur bei Beendigung, sondern auch auf Anforderung durch den Arbeitnehmer. Das heißt, wenn der zum Chef geht und sagt, ich hätte gern ein Zeugnis, entweder als Zwischenzeugnis oder als Endzeugnis, sozusagen, also als Arbeitszeugnis am Ende, dann muss auch ein Arbeitszeugnis ausgestellt werden.
Aber ist das immer so? Also sprich, wenn ich arbeite jetzt, ich bin ja Angestellte in der Kreishandwerkerschaft und wenn ich jetzt losgehe und sage, so, ich hätte jetzt ganz gerne ein Arbeitszeugnis und kann ich das jederzeit verlangen, einfach so, brauche ich einen Grund dafür? Wie ist das?
Du brauchst halt schon, wenn du ein Zwischenzeugnis verlangst, also bei Beendigung ist ja klar, ne? Also
genau,
der Anspruch entsteht bei Beendigung. Genau, das ist sowieso ein Grund und der ist auch nicht wegzudiskutieren. Bei einem Zwischenzeugnis verhält es sich so, dass du ein berechtigtes Interesse haben musst. Und das könnte zum Beispiel sein, wenn du die Abteilung wechselst oder dein Vorgesetzter die Abteilung wechselt. Mhm. Weil derjenige, der dir vorgesetzt ist, muss dich ja beurteilen. Und wenn der dann geht oder auch das Unternehmen verlässt, dann hast du natürlich schon Anspruch darauf, dass derjenige, der auch dein Vorgesetzter war oder deine Vorgesetzte und mit dir gearbeitet hat, dass derjenige dich auch bewertet und nicht jemand, der dann neu kommt und dich kaum kennt. Das heißt,
ja, das finde ich total logisch, ne? Also, dass man einfach auch mal sagt, pass auf, wir alle haben ja eher den Gedankengang zu sagen, okay, ich möchte schon ja irgendwo länger bei meinem Arbeitgeber sein, aber wenn dann irgendwo sich intern etwas ändert, möchte ich vielleicht ja doch festgehalten haben, dass ich jetzt gerade die letzten, ich weiß nicht, 5 Jahre auch gut gearbeitet habe und welche Tätigkeiten ich ausgeübt habe, das kann sich natürlich über die Zeit hinweg ändern, aber dass ich das, der Wunsch danach da ist, ist ja vollkommen nachvollziehbar.
Total. Also das ist auch, finde ich auch, das ist ein berechtigtes Interesse, ne? Was auch noch ein berechtigtes Interesse sein kann, ist eine geplante Bewerbung auf eine andere Stelle. Also auch da darf dann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nicht im Weg stehen, sondern wenn geplant ist, sich umzubewerben auf eine neue Stelle oder auf eine andere Stelle, auch in einem anderen Unternehmen, dann hat der Arbeitnehmer Anspruch auf ein Zwischenzeugnis.
Und das finde ich ja manchmal ein bisschen schwierig.
Ja.
Weil, ja, also, aus Arbeitnehmersicht jetzt mal sozusagen zumindest schwierig, ne? Aus Arbeitgebersicht kann das ja manchmal ganz nett sein, dass sich der ein oder andere Arbeitnehmer bei einem meldet und sagt, okay, ich hätte gerne ein Arbeitszeugnis, ich würde mich gerne umbewerben. Dass man sich sagt, okay, sehr gut, dann ne, löst sich vielleicht ein Problem von alleine sozusagen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber vielleicht möchte ich als Arbeitnehmer das ja gar nicht unbedingt meinem Arbeitgeber jetzt so mitteilen, weil ich möchte ja gar nicht erst auf dieser Liste landen von, okay, der will ja eh weg oder die will ja eh weg. Und jetzt muss ich meinem Arbeitgeber gegenüber aber mitteilen, hey, du, also ich bräuchte ein Arbeitszeugnis und weil ich dir einen Grund liefern muss, sage ich dir jetzt auch schon, ich will mich noch anders bewerben.
Ja.
Also so aus Arbeitnehmersicht finde ich es manchmal ein bisschen schwierig.
Finde ich auch total schwierig. Ich finde, weil sowas will man ja eigentlich gar nicht vorher sagen. Und sich aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis in ein neues zu bewerben, ist ja eh immer so ein bisschen tricky, ne? Von daher, also verstehe ich auch, finde ich auch ein schwieriger Grund. Aber es ist halt ein anerkannter Grund oder ein berechtigtes Interesse, dafür ein Zwischenzeugnis zu verlangen, ne? Das ist einfach so.
Also wobei ich zum Beispiel bei mir, bei meinen Betrieben auch manchmal einfach sage, also wenn die Arbeitnehmer anfragen und die haben jetzt 5, 10 Jahre, wie auch immer, im Betrieb gearbeitet und die fragen jetzt einfach mal nach so einem Zwischenzeugnis. Der Hintergrund kann natürlich sein, dass die sich umbewerben möchten, aber es kann auch einfach der Wunsch sein, mal nach 15, nach 10, nach 5 Jahren festgehalten zu haben, welche Tätigkeiten habe ich denn auch ausgeübt, ohne dass ich einen Wechsel jetzt von meinem Vorgesetzten habe oder dass ich wechsle. Und auch das finde ich persönlich nach einer gewissen Zeitspanne ein berechtigtes Interesse, mal festzuhalten, hey, ich bin jetzt lange genug bei dir, ich möchte auch jetzt mal irgendwie eine Feststellung, dass du zufrieden bist mit meiner Arbeit und eine Feststellung der Tätigkeiten, die ich tatsächlich ausübe.
Genau, einfach eine Leistungsbewertung, ne? Weil das ist ja dann das qualifizierte Arbeitszeugnis. Das ist einfach eine Leistungsbewertung. Und gerade wenn vielleicht auch, wenn man zufrieden ist miteinander, so in beide Richtungen und halt gar keine Gespräche über die Leistung stattfinden und gelegentlich der Lohn mal erhöht wird, so nach dem Motto, und sonst nie ein Gespräch darüber stattfindet, ist das natürlich vielleicht auch für so eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer ganz interessant, mal zu wissen, wie schätzt mich mein Chef denn überhaupt ein? Ne? Also wie bewertet er mich denn? Und das, genau, das kann ich auch total verstehen. Und
aus dem Aspekt heraus zu sagen, wie du gesagt hast, man versteht sich ja gerade. Gerade läuft alles sauber, gerade ist alles fein. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Arbeitszeugnis ausstellen lasse, wird das wahrscheinlich auch eher nochmal ein gutes, ehrliches Arbeitszeugnis sein und nicht, wenn ich am Ende sage, okay, ich gehe jetzt und jetzt ist mein Arbeitgeber irgendwie sauer auf mich, weil auch das kommt natürlich mal vor, ne?
Das darf sich natürlich auch nicht im Zeugnis widerspiegeln, dass der sauer ist, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Ich habe noch ein letztes berechtigtes Interesse mir hier mal aufgeschrieben. Und zwar ist mir noch eingefallen, dass sowas wie anstehende Veränderungen im Unternehmen, also sowas wie eine Übernahme des Betriebes durch einen anderen Betrieb oder eine Fusion von zwei Betrieben oder solche Geschichten, das kommt ja auch häufiger vor und das Thema kennen wir ja auch, gerade durch diesen demografischen Wandel, dass sich ja auch die Betriebsstrukturen verändern und es auch einige Betriebe gibt, die vielleicht auch von anderen Betrieben übernommen werden. Das habe ich auf jeden Fall häufiger bei mir im Beritt, sage ich mal. Und da können dann natürlich die Arbeitnehmenden auch zu ihrem Chef gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne ein Zwischenzeugnis, bevor die das Unternehmen mit in das andere neue Unternehmen integriert wird, so nach dem Motto, und dann ich vielleicht sogar noch einen neuen Chef kriege oder. Ne? Ja. Also da einfach also alles, mal den Status quo festzuhalten, genau, ist auch ein berechtigtes Interesse.
Ja, einfach alles immer da, wo es auch irgendwo eine Veränderung geben könnte. Spätestens dann ist doch ein berechtigtes Interesse da, finde ich, ja. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ja das Arbeitszeugnis eine Leistungsbewertung ist und es gibt halt eigentlich zwei Arten von Arbeitszeugnissen, wobei aber das eine eigentlich fast nie vorkommt, das ist das einfache Arbeitszeugnis und das enthält halt lediglich Angaben zur Person, zur Dauer des Arbeitsverhältnisses und zur Art der Tätigkeit. Also da wird wirklich, geht's halt darum zu beschreiben, was macht derjenige denn eigentlich im Betrieb, aber es wird nicht die Leistung oder das Verhalten bewertet. Das passiert dann wiederum nämlich im qualifizierten Arbeitszeugnis. Das beinhaltet dann zusätzlich zur Person und zum Unternehmen und zur Dauer des Arbeitsverhältnisses, Art der Tätigkeit und so eine Beurteilung der Leistung und des Verhaltens des Arbeitnehmers. Das heißt, wenn wir jetzt hier über ein Arbeitszeugnis sprechen, sprechen wir eigentlich immer über ein qualifiziertes Arbeitszeugnis, nämlich das, was dann auch die Leistungsbewertung enthält.
Das ist ja auch quasi die einzige Art von Arbeitszeugnis, die wirklich am Ende auch zu Streitigkeiten führt.
Genau.
Weil man nicht damit einverstanden ist, wie man bewertet worden ist und sagt, nee, also ich sehe das anders oder der Arbeitnehmer hätte gerne ein besseres Arbeitszeugnis und der Arbeitgeber sagt auf gar keinen Fall, das sehe ich überhaupt nicht. Ne? So auf der Ebene sind ja eher die Streitigkeiten, dass mal vielleicht eine Tätigkeit fehlt oder zu viel drin ist, kommt eher selten vor.
Das kann ich nicht bestätigen.
Echt nicht? Bei mir ist es...
Total, bei mir ist es total anders. Also ich habe ich hatte auf jeden Fall im letzten Jahr selten Streitigkeiten über das Zeugnis wegen der Bewertung, weil die zumeist auch im guten oder im durchschnittlichen Bereich lag, sodass da gar nicht so viele Streitpunkte gab. Dazu kommen wir aber gleich auch nochmal. Aber ich hatte durchaus einige Konflikte über die Tätigkeitsbeschreibung. Und zwar hängt das ein bisschen damit zusammen, dass einige, die dann aufgehört haben, vielleicht auch selbst sich noch selbstständig machen wollten über eine Ausnahmebewilligung der Handwerkskammer. Und dafür brauchen die halt eine gewisse Tätigkeit in ihrem Arbeitszeugnis, nämlich eine Führungserfahrung, um das jetzt mal also ganz einfach formuliert. Und wenn die nicht ordentlich im Arbeitszeugnis bescheinigt ist, wird das mit der Ausnahmebewilligung bei der Handwerkskammer nichts. Und deshalb habe ich tatsächlich mehrere Fälle gehabt, wo sich darüber gestritten wird, wo die Arbeitnehmenden das gerne im Zeugnis gesehen hätten und aber die Arbeitgeber, also die Betriebsinhaber mich angerufen haben und gesagt haben, Frau Smoch, ich kann das da nicht reinschreiben, weil das stimmt halt nicht. Also es ist einfach nicht korrekt.
Also ich habe das tatsächlich bislang nur ein einziges Mal gehabt, dass man sich uneinig darüber war, was da in der Tätigkeitsbeschreibung drin stand. Aber du hast recht, das ist genau der Fall, wo es darum geht, eine Ausnahmebewilligung zu bekommen, weil derjenige oder diejenige halt keinen Meistertitel macht und sich dann direkt selbstständig machen möchte.
Exakt.
Und dann gibt es natürlich schon Streit, weil dann ist es ja auch ein Konkurrenzdenken auf einmal, ne? Das ist schon richtig, kommt bei mir aber bislang, wer weiß. Noch nicht so häufig vor. Aber spannend, dass es bei dir mal ausnahmsweise anders ist als bei mir, weil ich streite mich eher, also ich streite mich nicht, aber die Betriebe würden sich lieber über Bewertungen streiten tatsächlich.
Ja, das habe ich wenig, weil da auch immer schon so ein bisschen so eine kleine Resignation eingetreten ist im Sinne von, ich darf ja eh kein schlechtes Zeugnis schreiben, richtig? Nein, dürfen Sie nicht. Ja, okay. So nach
Ja.
dem Motto, was muss ich denn jetzt reinschreiben? Und das sind so diese
Aber da kommen wir
kleinen,
noch zu, ne? Also
genau,
zu, darf ich kein
so
schlechtes Zeugnis
Coach,
schreiben?
ja.
Da darf ich das nicht? Und so, ich glaube, das hast du später noch. Das sollten wir mal kurz überspringen, weil das ist so ein Thema für sich. Da diskutieren wir gleich nochmal schön drüber.
Total. Aber nur schon mal so angeteasert, ne, da gibt's ja auch so eine kleine, so eine eigene Zeugnissprache und auf die wollen wir auf jeden Fall, wenn wir uns mit dem Inhalt des Zeugnisses beschäftigen, dann auch nochmal intensiv beschäftigen. Ich würde jetzt noch einmal schnell sagen, zu wann das Arbeitszeugnis ausgestellt werden muss. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist das Arbeitszeugnis dann spätestens mit dem letzten Arbeitstag auszustellen und muss dann auch übergeben werden. Das heißt, das Zeugnis muss immer das Datum des letzten Arbeitstages tragen.
Ich finde das spannend, dass du sagst, nicht nur ausgestellt, sondern auch übergeben werden. In der Realität, wollen wir mal ganz ehrlich sein, sieht das nicht so aus, dass mit dem letzten Arbeitstag, in dem Moment, wo der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin das Büro verlässt, auch tatsächlich das Arbeitszeugnis mit ausgehändigt wird. Aber es wäre korrekt.
Stimmt.
Also, es ist das Einzige, was korrekt ist, ist zu sagen, jetzt hier und heute, hier ist dein Arbeitszeugnis.
Total,
Wir
aber
wissen
das
ja auch
passiert nicht, ne?
rechtzeitig Bescheid, also außer bei einer
Ja.
fristlosen Kündigung wissen wir ja rechtzeitig Bescheid, dass wir ein Arbeitszeugnis schreiben müssen.
Ja, total. Ich meine, auch gerade bei einer Kündigung steht ja unten auch immer noch mit drin, Sie sind verpflichtet, sich beim Arbeitsamt arbeitssuchend zu melden und so weiter und so fort. Und man braucht ja auch für eine neue Bewerbung, wenn man seinen Job verloren hat, dieses Zeugnis. Deshalb ist natürlich dieser Anspruch und dieser Zeitpunkt für den Arbeitnehmer auch total wichtig, ne? Also,
Ja,
dass der dann
absolut.
einfach sein Zeugnis bekommt, um seine Bewerbungsunterlagen zu vervollständigen. Theoretisch, wenn man eine fristgerechte Kündigung erhält, mit einer Kündigungsfrist von einem Monat oder vielleicht auch mal 2 Monaten oder länger, dann möchte man sich ja vielleicht sogar währenddessen schon bewerben. Das heißt, manchmal finde ich es auch schwierig, dass es das erst am letzten Arbeitstag gibt, weil dann konnte man das ja schon bei seinen Bewerbungen gar nicht mit einreichen, die man vielleicht vorher schon geschrieben hat, um nahtlos einen neuen Job zu finden, ne?
Ja,
Also
wobei Jenny, dann da würde ich ja auf ein Zwischenzeugnis bestehen, ne? Also da
definitiv.
würde ich auch jetzt so meinen Betrieben zum Beispiel raten, wenn die jetzt wissen, okay, ich habe hier einen Arbeitnehmer, der kündigt zur Mitte des Jahres, zu sagen, komm, du bekommst von mir jetzt schon mal ein Zwischenzeugnis, weil wir wissen ja jetzt schon, dass sich das Arbeitsverhältnis beenden verändern wird und dementsprechend ist doch ein
Total.
berechtigtes Interesse auf ein Zwischenzeugnis da.
Nur das
So
muss man
würde ich
natürlich wissen.
argumentieren.
Ja,
Ja,
nur das
klar.
muss man natürlich wissen. Deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das hier mal so ein bisschen ansprechen, dass halt klar ist, okay, das wäre ein berechtigtes Interesse für ein Zwischenzeugnis und als Arbeitnehmer sollte man das dann auch einfordern, um seine Bewerbungsunterlagen zu vervollständigen. Das ist total wichtig. Genau. Ja.
Okay. Inhalte, Einfaches hast du schon gesagt. Ich glaube, da können wir ein
Genau.
bisschen drüber hinweggehen. Das ist wirklich nur eine Auflistung, faktische Auflistung. Wie besteht das Arbeitsverhältnis und was wird gemacht?
Total.
Das qualifizierte Arbeitszeugnis, also mit der Bewertung der Leistung.
Ja.
Das ist ja dann schon doch auch sehr formaljuristisch, würde ich mal sagen. Formaljuristisch.
Genau.
Weil.
Also der Inhalt des Arbeitszeugnisses ist in Deutschland ja auch rechtlich geregelt, in Paragraph 109 GWO. Und da kann man das nochmal
Gewerbeordnung
nach.
noch mal kurz.
Ach so, sorry, ja, Gewerbeordnung. Genau, Paragraph 109 Gewerbeordnung. Und da kann man das auch nochmal sozusagen nachlesen. Aber ich würde es mal einmal durchgehen. Ich habe es mir nämlich mal rausgeschrieben, welche Inhalte da gefordert werden. Erstmal haben wir formale Angaben. Das bedeutet, wir brauchen eine ordentliche Überschrift. Das heißt, da steht dann bitte Arbeitszeugnis drüber. Meinetwegen auch qualifiziertes Arbeitszeugnis, obwohl das in meinen Augen ein bisschen unnötig ist, weil das ergibt sich aus dem Inhalt, dass es ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ist. Aber Arbeitszeugnis sollte da schon drüber stehen.
Ne? Das sehe ich auch so.
Dann Datum und Ort der Ausstellung, auch ganz wichtig. Und Angaben zum Arbeitgeber, also der Aussteller, muss zweifelsfrei erkennbar sein. Im Idealfall gehört da ein Briefkopf drauf. Oder wenn der Betrieb im Regelfall einen Briefbogen benutzt, so ein Vordruck,
ja,
dann gehört das Arbeitszeugnis auch auf diesen Briefbogen.
Und zwar so, dass man das noch alles vernünftig auch erkennen und lesen kann, idealerweise. Ne? Das habe ich manchmal, dass dann in der Formatierung irgendwo was verrutscht und dann wird das so verschickt und dann wird das wieder moniert und dann schickt man das 10-mal hin und her, bis das an der richtigen Stelle sitzt. Aber eigentlich so, wie wir an den Kunden eine Rechnung schreiben würden, so sollte das bitte auch auf dem Arbeitszeugnis aussehen. Alles korrekt, dass man alles lesen kann.
Exakt. Also sowas wie Bankdaten des Unternehmens oder sowas müssten da jetzt nicht mit drauf.
Klar.
Aber wie gesagt, Firmenlogo, Briefkopf, alles, was so dazu gehört, muss auf jeden Fall damit drauf. Dann, wenn wir die Überschrift geschrieben haben, Datum und Ort der Ausstellung und dann das alles hübsch auf unserem Briefbogen da gebastelt haben, dann kommen wir zur Einleitung. Da müssen wir erstmal den Arbeitnehmer benennen, das haben wir ja schon gesagt, ne? Name, im Idealfall noch Geburtsdatum und Geburtsort vielleicht auch noch. Und dann kommt direkt die Dauer des Arbeitsverhältnisses. Also Herr oder Frau XY, Vorname, Nachname, geboren am XY, geboren in vielleicht noch, hat zum so und so vierten begonnen, in dem Unternehmen XY, in unserem Unternehmen wie auch immer, zu arbeiten. Und das Arbeitsverhältnis endete zum Datum XY. Also, dass da wirklich die Dauer des Arbeitsverhältnisses direkt rauszulesen ist.
Steht danach, halt, also es ist auch tatsächlich einfach ein Satz, ne? Das kann man genauso wunderbar in einem Satz hintereinander wegschreiben.
Ganz genau. Dann kommt vielleicht ein kleiner Absatz und dann folgt eigentlich die Tätigkeitsbeschreibung. Was ich aber immer gerne noch meinen Betrieben sage, ist, schreibt doch noch mal einen Satz zu eurem Unternehmen.
Ja,
also vielleicht auch sowas wie, Frau Herr XY hat als Tischlergesellin sowieso in unserem Betrieb gearbeitet. Der Betrieb ist eine kleine mittelständische Möbeltischlerei.
Familiengeführt seit 100 Jahren.
Genau.
Ja.
Hat, keine Ahnung, 10 Mitarbeiter oder so. Ne, dass man ein Feeling dafür bekommt in dem Arbeitszeugnis, wo war die Person denn angestellt? Ne? Also für wen hat die denn überhaupt gearbeitet? Das sage ich immer gerne. Das ist keine Pflichtangabe, ich finde es aber nett und ich finde, es gehört da irgendwie auch rein.
Wenn man in Formulardinger reingeht, ne? Also es gibt ja Formularbücher, aber es gibt ja mittlerweile auch tatsächlich richtige Generatoren, wo man sich nur durchklickt. Da ist das auch immer mit drin. Es klingt auch einfach schöner, wenn da eine Beschreibung drin ist. Und mal ganz ehrlich, die Beschreibung lasse ich mir ein einziges Mal einfallen für mein eigenes Unternehmen und dann verwende ich die für jedes Arbeitszeugnis wieder. Ich verpasse vielleicht irgendwann nur die Mitarbeiterzahl an.
Genau.
Ja.
Und ich habe gerade mal kurz auf die Uhr geguckt, Kim, wir sind heute schon ganz schön lang unterwegs, deshalb drücke ich jetzt mal ein bisschen auf die Tube und lasse mal nur wichtige Zwischenfragen zu. Danach folgt nämlich die Tätigkeitsbeschreibung, also was hat der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eigentlich im Unternehmen gemacht? Und zwar genaue Beschreibung der Position und der Aufgaben. Und dann gehört da auch noch rein, wenn sie besondere Verantwortung zum Beispiel übernommen hat. Also, wie wir gerade schon gesagt haben, diese Führungsverantwortung, Projektarbeit, Polier auf der Baustelle, Vorarbeiter, wie auch immer. Sowas muss dann damit rein. Und dann kommt die Leistungsbeurteilung, zu der kommen wir gleich nochmal, und die Verhaltensbeurteilung, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und dann kommt die Schlussformel und die muss auch immer da sein. Ich sehe das sehr häufig, dass die einfach weggelassen wird, weil man das für unnötig empfindet. Ja. Die gehört aber formal juristisch in dieses Arbeitszeugnis rein. Und zwar ist da immer ein Dank für die Zusammenarbeit drin, Bedauern über das Ausscheiden und gute Wünsche für die Zukunft, obwohl die beiden Sachen auch optional sind und sozusagen mit in diese Geheimcodes des Arbeitszeugnisses gehören.
Ich wollte gerade sagen, also sie sind optional, aber wenn das Bedauern nicht drinsteht und die guten Wünsche für die Zukunft nicht drinstehen, dann gucke ich als Arbeitsrechtler schon darauf und denke mir so, da hat das Arbeitsverhältnis wohl nicht ganz so toll geändert.
Genau. Und das ist sozusagen erstmal die Form des Arbeitszeugnisses. Ne? Also ich fasse nochmal in ganz schnellen Stichworten zusammen. Überschrift Arbeitszeugnis. Ort, Datum der Ausstellung, Angaben zum Arbeitgeber. Einleitung, persönliche Daten Arbeitnehmer, Dauer des Arbeitsverhältnisses, dann bitte kurze Beschreibung des Unternehmens und dann Tätigkeitsbeschreibung des Arbeitnehmers, wo genaue Besonderheiten und Verantwortlichkeiten genannt werden. Dann folgt die Leistungsbeurteilung, zu der wir gleich kommen, die Verhaltensbeurteilung, zu der wir gleich kommen und die Schlussformel, die wir gleich auch nochmal besprechen. So, und dann gibt es noch ein, zwei kleine Sachen, die man noch zusätzlich da reinschreiben kann, nämlich wenn irgendwelche Weiter- und oder Fortbildungen stattgefunden haben oder vielleicht auch Erfolge, irgendwelche herausragenden Leistungen, Projekte oder anderen besonderen Verdienste, die der Arbeitnehmer...
Irgendwas, wo man sagt, das möchte man gerne auch genau. hervorheben als Arbeitgeber, weil man das genau. als nicht so selbstverständlich ansieht.
Genau. Und jetzt kommen wir noch zu zwei ganz wichtigen Dingen, bevor wir uns mit diesen Geheimcodes und der Benotung beschäftigen. Und zwar ist total wichtig, dass das Arbeitszeugnis immer Wahrheit und Wohlwollen ausdrückt. Das bedeutet, das Zeugnis muss sachlich korrekt sein, darf aber den beruflichen Werdegang des Arbeitnehmers nicht ungerechtfertigt erschweren. Das bedeutet, wenn wir uns persönlich überhaupt gar nicht gut verstanden haben, die Arbeit aber immer top war, dann darf da nicht im Arbeitszeugnis stehen, der hat nur Mist gemacht und schlecht gearbeitet. Also wir ja. dürfen dem Arbeitnehmer einfach sozusagen nicht noch einen mitgeben mit dem Arbeitszeugnis. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Was ich sehr, sehr schwierig finde, und das ist auch das, wo ich ganz viele Fragen zu bekomme, ist, wenn wir jetzt wirklich mal einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin haben, die wirklich arbeitsmäßig nicht so gut war. Und da manchmal haben wir auch Totalverweigerer, das muss man auch mal sagen. Doch für die müssen wir ein Arbeitszeugnis schreiben. Und dann müssen wir die Wahrheit sagen, aber wir müssen trotzdem wohlwollend sein. Und das vom Gefühl her widerspricht sich das ja im ersten Schritt. Ne? Also vom Gefühl her sagt man, wie soll ich denn jetzt die Wahrheit sagen? Aber ich darf ja auch nicht schlecht bewerten. Das ist immer die Formulierung, die ich bekomme. Und das ist falsch. Das müssen wir vielleicht mal so dahinstellen. Ich darf auch schlecht bewerten, wenn derjenige schlecht ist. Ich darf nur nicht sagen, derjenige ist totale Scheiße, den kann ich nicht verwenden. Sorry, um es mal ganz deutlich so auszudrücken. Das darf ich nicht reinschreiben. Ich muss dann eben eine anerkannte Formulierung wählen, aus der aber eben rausgelesen kann, okay, derjenige hat vielleicht trotzdem die Arbeit verweigert. Das ist dann eine wohlwollende Formulierung, aber einer schlechten Arbeitsleistung.
Genau. Also wir dürfen, so ein bisschen selbstverständlich, wenn wir in Schulnoten denken, auch die Note ausreichend oder mangelhaft, also 4 oder 5, vergeben. Ja, gar keine Frage. Aber es muss halt gerechtfertigt sein, sozusagen. Und das war auch das, was ich deshalb habe ich das gerade so als Beispiel gesagt. Und das darf nicht aus einer persönlichen Empfindung heraus, weil ich mich mit dem Arbeitnehmer persönlich nicht verstanden habe, geschehen, sondern das muss sachlich korrekt sein. Das heißt, wenn jemand sachlich tatsächlich schlechte Arbeit abgeliefert hat, dann darf ich ihn auch entsprechend bewerten. Das ist möglich.
Wir können ja mal beispielhaft vielleicht direkt einfach einmal in eine Leistungsbewertung einsteigen.
Genau.
Und daran erkennt man nämlich gleich auch, was diese wohlwollende Formulierung ist. Nämlich das, was ich gerade so überspitzt gesagt habe, mit der ist totale Scheiße, den kann man für nichts gebrauchen. Würde ja niemand von uns so formulieren. Aber manchmal steht schon drin, ja, der hat schlecht gearbeitet. Oder die hat schlecht gearbeitet. So, das wäre für mich eine Note 5 mangelhaft. Wie würdest du es juristisch richtig formulieren, damit es wohlwollend formuliert ist?
Also in der Leistungsbewertung, ne, wenn es wirklich um die die Leistung des Mitarbeiters geht, dann würde ich bei Note 5 würde ich in die Leistungsbewertung schreiben, er bemühte sich, den Anforderungen gerecht zu werden. Das heißt,
er hat sich also Deutsch, nur bemüht.
Genau, er hat sich nur bemüht, aber er hat es nie geschafft. Das ist so ein bisschen die Übersetzung dafür. Oder er zeigte Verständnis für die ihm übertragenen Aufgaben. Und das ist natürlich...
Die Formulierung finde ich toll. Finde ich richtig gut, die Formulierung. Ja, genau. Aber daran sieht man halt eben, es ist nicht negativ formuliert, es ist positiv, also wohlwollend formuliert, aber es ist trotz allem keine gute Bewertung.
Definitiv. So. Also es ist ja auch für den Laien herauszulesen, dass das jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist, ne? Auf gut Deutsch gesagt. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich will mal die Note sehr gut und die Note gut gegenüberstellen und dann noch befriedigend, weil das sind so die Abstufungen. Ich fange mal ganz oben an. Bei sehr gut, ich sag die jetzt mal hintereinander weg und dann wirst du sehen, das ist sehr ähnlich, aber es gibt doch eine Abstufung, die auch zu erkennen ist. Und zwar, wenn wir die Note sehr gut vergeben wollen, dann sagen wir, er erfüllte seine Aufgaben stets zur vollsten Zufriedenheit.
Mhm, gut.
Bei einer guten Note wäre, er erfüllte seine Aufgaben stets zur vollen Zufriedenheit. Und wenn wir das die Arbeitsleistung nur befriedigend, also mit der Note 3 versehen wollen, dann schreiben wir, er erfüllte seine Aufgaben zur vollen Zufriedenheit.
Also das stets können wir uns schon mal merken, wenn stets drin steht, sind wir im gut bis sehr gut Bereich. Und dann ist es nur ein vollen oder vollsten. Was ja grammatikalisch nicht existiert, weil voller als voll geht nicht, aber juristisch ist das ausnahmsweise mal in Ordnung.
Genau, im Arbeitszeugnis machen wir das.
Ja,
genau, da,
also wir merken
da übertreiben
uns, das übervolle
wir
Glas, das übervolle Glas genau. dürfen wir dann für eine sehr gute Bewertung nutzen.
Genau.
Und das zieht sich durch, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen das für Verhalten gegenüber Kunden, Kollegen, Vorgesetzten und Kunden machen, dann ist auch das stets das Wörtchen, was wir immer wieder mit einfließen lassen, oder?
Genau, das ist so.
Ja.
Uns fehlt ja jetzt bei der Leistungsbewertung noch ausreichend. Das finde ich immer ganz lustig, deshalb möchte ich das gerne auch nochmal sagen, weil da steht dann nämlich drin, wenn man die Note 4 vergibt, er erfüllte seine Aufgaben im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit. Das ist auch so ein bisschen so, naja, also...
Ach, eigentlich klingt das gar nicht so schlecht. Also wenn ich das als Laie lesen würde, würde ich das akzeptieren, glaube ich, wenn ich mich nicht auskennen würde.
Genau, aber es ist halt wirklich die Note 4, ne? Also gerade so ausreichend.
Ja, war halt nur ein okay, ja.
Mhm, genau. Und bei der Verhaltensbeurteilung läuft das halt ungefähr, wie du schon gesagt hast, ähnlich. Wenn wir da mal die sehr gute Formulierung will ich nochmal bringen und dann mache ich nochmal so die befriedigend und die ausreichend, damit man mal ein Feeling dafür kriegt. Ne? Bei sehr gutem Verhalten würde man schreiben, sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Kunden war stets vorbildlich.
Da war's,
wieder das Wörtchen
stets.
Genau. Und bei befriedigend, also bei so einer 3, ne, was ja so ein bisschen der Durchschnitt ist, sage ich jetzt mal, da würde man dann sagen, sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war korrekt. Heißt, wir haben erstmal nicht groß was zu beanstanden, aber hätte vielleicht, wäre noch was drin gewesen, so, ne? Und bei mangelhaft sind wir auch wieder bei derselben Wortwahl. Im Umgang mit Vorgesetzten und Kollegen zeigte er sich bemüht. Auch hier wieder war bemüht, aber er hat es nicht geschafft. Und das ist so ein bisschen, das zieht sich so ein bisschen durch in dieser Beurteilung. Und das sind diese sogenannten Geheimcodes im Arbeitszeugnis, woraus man sozusagen die Bewertung erlesen kann, ohne dass da direkt drin steht, jemand war einfach schlecht oder jemand war super toll, herausragend gut, ne? Sondern man versucht sich da so ein bisschen positiv zu formulieren und nicht direkt einen rauszuhauen sozusagen.
Aber dementsprechend klingen Arbeitszeugnisse mittlerweile auch einfach alle ziemlich gleich, ne? Irgendjemand hat das mal juristisch so weit durchgestritten, dass man sich eben auf diese Formulierungen geeinigt hat. Und sobald man von diesen Formulierungen abweicht, ist es dann auch wieder schwierig, weil dann sieht es auch jeder anders an, ob das jetzt eine gute, sehr gute oder doch eine befriedigende Bewertung ist. Also sobald es nicht mehr diesem absoluten Standard folgt, bricht Panik aus, gefühlt. Ne? Das ist so ein, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der wirklich bewertet ist. Also, Formularbuch könnte weiterhelfen.
Ist so. Und ich will noch kurz zur Schlussformel was sagen, weil da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, ne? Die muss da irgendwie rein und die kann man jetzt auch wieder positiv, neutral oder negativ formulieren, dass das dann so zu der Gesamtbewertung passt. Ne? Das ist natürlich auch schon wichtig, dass man diese Schlussformel dann auch noch anpasst. Also wenn ich jemanden wirklich mit, weiß ich nicht, mangelhaft bewertet, was wirklich selten gerechtfertigt sein wird, aber wenn das so wäre, dass man jemanden wirklich komplett mit mangelhaft bewertet und dann so eine positive Schlussformel schreibt, dann ist das auch wieder ein bisschen inkonsistent so in sich. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und deshalb ist es schon gut, wenn das zusammenpasst oder es muss auch zusammenpassen, weil das Zeugnis ja eine Gesamtbewertung ist. Und eine positive Schlussformel wäre zum Beispiel, wir bedauern sein Ausscheiden sehr und danken ihm für die stets hervorragende Arbeit. Neutral formuliert wäre, wir danken ihm für seine Mitarbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft zum Beispiel oder alles Gute, reicht auch.
Mhm.
Und negativ wäre, dass man sozusagen den Dank weglässt und damit seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt und einfach nur schreibt, wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. So nach dem Motto, Tschüss. Schön, dass du
ja, aus meinem Unternehmen rausgehst. Ja, okay, wir müssen das schreiben, danke.
Genau.
Ja, ich musste das hier hinschreiben, also schreibe ich das hin, aber mehr schreibe ich auch nicht.
Genau.
Ja.
Und das ist so diese Schlussformel, die auch nochmal mit diesen Codes sozusagen versehen ist, wo man dann immer ein bisschen gucken muss.
Bei den Codes, die es ja noch so gibt, ist es ja so, wie ist denn das? Das steht ja auch in Arbeitszeugnissen oft drin. Ich weiß, es muss nicht drinstehen, können wir einmal hinstellen schon. Aber die Aussage, dass wie das Arbeitsverhältnis geendet hat. Also ich kann da ja reinschreiben und sagen, okay, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, ist klar, arbeitnehmerseitige Kündigung. Wenn es natürlich eine arbeitgeberseitige Kündigung ist, dann möchte der Arbeitnehmer das in der Regel nicht drinstehen haben, außer es ist eine Kündigung, die aus betriebsbedingten Gründen erfolgt, dann ist es ja wieder vollkommen legitim, weil dann hat es ja nichts mit dem Verhalten zu tun. Dann ist es auch so, dass man dass das ausdrücklich reingeschrieben wird. Wenn es aber etwas Negatives für den Arbeitnehmer ist, dann wird es in der Regel nicht reingeschrieben. Es gibt eine Formulierung, und das ist wirklich etwas, wo ich selber auch darauf achte, wenn ich Arbeitszeugnisse lese. Da steht dann immer aus betrieblichen Gründen. Auch im Arbeitszeugnis. Was ist da passiert, Jenny, wenn da steht aus betrieblichen Gründen? Nicht betriebsbedingte, sondern betriebliche?
Dann hat es mit dem anderen Kollegen nicht geklappt.
Ja, oder meistens. Es gab halt eben einen Vergleich vor Gericht, ne? Also meistens ist dann so die Formulierung, okay, aus welchen Gründen endet denn jetzt das Arbeitsverhältnis, auf was einigen wir uns? Aus betrieblichen Gründen.
Gründen, ja.
Und wenn das drinsteht, bin ich immer bei, ach so, es gab also Streit zwischeneinander. Es ist auch so ein kleiner Trick, das muss nicht zu 100% der Fall sein, aber die betrieblichen, nicht die betriebsbedingten, sondern die betrieblichen Gründe sind ganz oft für mich so ein, gab es einen Rechtsstreit?
Ja. Ja, total. Ja.
Ja.
Welche Frage kriege ich häufig? Und das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, auch die letzte Frage zu dieser Leistungsbewertung oder zu der Benotung an sich. Und zwar kriege ich am häufigsten die Frage, welche Note muss ich denn vergeben? Also andersrum gefragt, hat der Arbeitnehmer denn einen Anspruch auf eine bestimmte Benotung?
Na, auf die echte, wahrheitsgemäße Benotung.
Genau. Genau, das ist nämlich die erste Regel. Das ist auch immer meine Antwort. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, er hat einen Anspruch auf eine wahrheitsgemäße Benotung. Ne? Ja. Also das muss schon stimmen. Aber es ist ja schon so, wenn wir das vor Gericht klären, ne, Kim, welche Note wird dann meistens vergeben?
2. Bei mir landet alles bei 2. Tatsächlich, die Arbeitnehmer wollen die 2, die Arbeitgeber wären mit einer 3 zufrieden. Also schreibt man eine 2, weil man keine Lust hat, sich um ein Arbeitszeugnis zu schreiben.
Streiten, so. Ist bei mir exakt genauso. Aber Note 3 befriedigend gilt so als Durchschnitt. Ne? Das heißt, wenn man sich daran orientiert, dann hat man in der Regel ganz gute Chancen, sich da dann am Ende doch nicht drüber streiten zu wollen, weil unsere Kollegen, also unsere Rechtsanwaltskolleginnen und Kollegen, ja auch meistens keine Lust haben, sich über Note 2 oder 3 vor Gericht zu streiten. Das bedeutet, wenn man Note 3 befriedigend als Durchschnitt vergibt, dann hat man dann meistens auch Ruhe, sage ich jetzt mal so. Wenn man eine Note besser als 3 haben möchte, also der Arbeitnehmer, wenn er dann dahergeht und sagt, ja, ich möchte jetzt aber unbedingt mich vor Gericht über die Note streiten, weil 3 ist nicht fair und ist nicht in Ordnung, dann muss der Arbeitnehmer selbst beweisen, dass seine Leistungen überdurchschnittlich waren, also besser als Note 3. Und wenn man eine schlechtere Note als 3 vergibt und deshalb kann ich dazu auch nicht raten, wenn es nicht wirklich wahrheitsgemäß alles tippitoppi ist, dann muss nämlich der Arbeitgeber nachweisen, dass die Leistungen unterdurchschnittlich waren. Wenn man aber jemanden hat, der unterdurchschnittliche Leistungen abgeliefert hat, kann man auch ohne Bauchschmerzen eine Note schlechter als 3 vergeben. Das sei hier nochmal so deutlich gesagt. Genau, man muss es nur nachweisen können. Genau. Ja. Und andersrum, ne, muss der Arbeitnehmer dann immer beweisen, wenn er denn möchte, dass er überdurchschnittlich bewertet wird.
Ja.
Genau.
Ja, aber also also wirklich ganz realistisch, bei mir landet ganz, ganz vieles in der Note 2. Außer es gibt wirklich etwas, wo die Arbeitgeber sagen, nee, sorry, also da kann ich keine Note 2 vergeben, das ist nicht gerechtfertigt. Ist es realistisch gesehen, dass das meiste einfach in der Note 2 landet? Die Arbeitnehmer hätten die 2 gerne. So richtig dolle was auszusetzen haben die Arbeitgeber nicht in diesen Fällen und sagen, komm, wir machen die 2. Ob das zu 100% eine 2 wäre, weiß ich nicht, aber wir machen die 2.
Ja, genau.
Ja.
Jo,
damit haben wir das Arbeitszeugnis.
Ja, ja, also wir haben den Inhalt jetzt.
Tutti den Inhalt,
mit
genau.
Der Leistungsbewertung. Und jetzt kommen wir aber nochmal zu so ein paar kleinen Formsachen. Und über eine Sache habe ich mich nämlich letztens dann auch mit einem Kollegen behakelt. Das nicht vor Gericht, aber außergerichtlich. Und zwar nämlich, darf man ein Arbeitszeugnis eigentlich knicken? Darf ich das 2-mal knicken und in so einen schmalen Briefumschlag stecken?
Also ich denke mal, die meisten werden jetzt wahrscheinlich sagen nein, weil es ist ja ein Zeugnis und Zeugnisse gehören nicht geknickt. Das ist eine offizielle Unterlage. Das ist nicht in Ordnung, wenn das geknickt ist. Also lassen wir das mal lieber sein.
Exakt. Das entspricht aber nicht der Rechtsprechung, sondern die Rechtsprechung sagt, also ich verstehe das schon, ne? Ich kann auch den Anreiz verstehen und wenn man einen großen Briefumschlag hat, naja, dann steckt man es doch da bitte mal rein. Aber man hat nicht Anspruch auf eine neu ausgestelltes Zeugnis, nur weil es 2-mal geknickt ist, wenn das Zeugnis trotz dessen noch ordentlich zu kopieren ist, ohne dass man da so fette Knickfalzen oder so schwarze Linien beim Kopieren hat. Das bedeutet, wenn es zum Beispiel einmal in der Mitte geknickt ist oder sowas, weil man es mit der letzten Gehaltsabrechnung in einem A5-Briefumschlag verschickt oder sowas, ist da eigentlich nichts gegen einzuwenden. Wenn man es natürlich jetzt 3-mal knickt und noch so einmal mit dem Fingernagel oder einem Lineal drüber geht, dann ist diese Knickfalz einfach so doll, dass man gar keine ordentliche Kopie mehr anfertigen kann und dann ist das auch nicht zulässig. Aber grundsätzlich darf man das Zeugnis bis zu 2-mal knicken.
Okay.
Genau, auf dem Briefbogen der Firma hatten wir schon, das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, weil das war auch schon mal so ein bisschen
Ja.
Und dann habe ich noch eine Frage, die sehr häufig kommt und ich glaube, das ist auch das Letzte, was wir jetzt gerne dazu besprechen wollen. Und zwar, wer, Kim, unterschreibt denn unser Arbeitszeugnis? Sag mal.
Also ich würde sagen, der Chef oder die Chefin, derjenige, der für den Betrieb verantwortlich ist, kann auch mal möglich sein, dass wir sagen, wir haben einen ausdrücklichen Personalverantwortlichen. Dann wäre das auch sinnvoll, dass derjenige das Zeugnis unterschreibt, weil der kennt sich ja mit den Mitarbeitern am besten aus und nicht unbedingt der Chef.
Exakt.
So würde ich es formulieren.
Genau, das ist total richtig. Und wichtig ist aber, dass, und das ist eigentlich mit das Wichtigste, dass unter der Unterschrift nochmal ganz deutlich klar zu lesen ist, wie heißt denn die Person, die unterschrieben hat und was ist die Stellung im Unternehmen? Also ist das jemand, der den Arbeitgeber überhaupt rechtlich vertreten darf? Ne? Also Prokura zum Beispiel, jemand, der Prokura hat, der dürfte das auch, ne? Mit PPA
unterschreiben. Personalverantwortlicher wäre auch ganz nett, wenn das da drunter steht, ne? Weil auch die dürfen das, die dürfen zwar eigentlich nicht vertreten, aber in Personalsachen haben die eine interne Erlaubnis und dadurch, dass die näher am Mitarbeiter dran sind, ist das dann auch zulässig. Aber dann habe ich direkt eine Gegenfrage für dich, das ist aber auch meine allerletzte. Muss ich denn ein Arbeitszeugnis unterschreiben?
Also grundsätzlich muss das Arbeitszeugnis handschriftlich unterschrieben werden. Da darf jetzt nicht unten nur so ein Firmenstempel drauf, ne? Das geht gar nicht. Also da muss richtig mit Stift auf Papier eine Unterschrift drunter.
So. Du hast gesagt grundsätzlich, jetzt, also juristisch, es gibt eine Ausnahme.
Genau, ganz neu, ganz frisch. Seit 01.01.25 können wir ja auch das Arbeitszeugnis in Textform, also nicht mit handschriftlicher Unterschrift unterschrieben, sondern elektronisch quasi übermitteln. Allerdings muss dann eine elektronische Signatur da drauf.
Eine qualifizierte elektronische, ne? Also diese Stempel, wo dieses Sicherheitsmerkmal hinter ist, das gibt's ja manchmal bei PDF-Dokumenten.
Genau. Das kann man, glaube ich, mit diesem neuen Personalausweis auch machen und sowas. Also wenn man sich da angemeldet hat, dieses qualifizierte elektronische Signaturverfahren freigeschaltet ist, dann geht das. Aber das muss wirklich eine qualifizierte elektronische Signatur sein. Das darf jetzt nicht eine eingescannte Unterschrift sein oder sowas.
Und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin muss dem zustimmen, ne? Also wenn die sagen, nein, ich möchte es ausdrücklich in Papierform, dann muss auch wieder die Unterschrift darunter.
Genau, genau so ist es. Ja,
okay.
Und ich glaube, damit haben wir jetzt ein schönes, wunderbar komplettes Arbeitszeugnis geschrieben. Und jetzt wissen alle, wo da die Rechte und Pflichten für wen sind und wie wir das ordentlich machen. Das heißt, wir bekommen jetzt nur noch wunderhübsche, perfekt geschriebene Arbeitszeugnisse vorgelegt, würde ich sagen.
Sehe ich auch so. Und wer da noch Hilfestellungen braucht, ich kann wirklich manchmal dazu raten, ja, ich schreibe das auch, ich unterstütze da auch. Aber es gibt mittlerweile Generatoren selber vom Handwerk, wo man sich zumindest die Formulierungen auch schon mal durchklicken kann, um zu überlegen, was man selber vielleicht wählen würde.
Genau, das kann ich auch empfehlen. Das ist total sinnvoll und da kriegt man einen ganz guten Anhaltspunkt. Ja, dann bleibt uns ja nur noch, uns hier zu verabschieden, würde ich sagen. Wir weisen nochmal auf unseren Instagram-Kanal hin. Die Podcast-Folgen erscheinen nicht mehr auf YouTube, nur noch auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe.